Ich habe mich schon lange auf diesen Gottesdienst gefreut, denn es gibt für einen Pastor nichts Schöneres, als über die Auferstehung zu predigen. Wir waren noch im Gespräch mit unserer Schwestergemeinde in Singen, ob wir einen Kanzeltausch machen sollen, und da hat der Pastor Uwe Machfeld gesagt, nein, nicht an Ostern, da will ich zu Hause sein. Das ist mein Revier, ein andermal, aber nicht an Ostern. Und so habe ich als Thema für heute Morgen, für diesen Gottesdienst, ist ein Festgottesdienst, das soll es sein, auf jeden Fall auch inhaltlich ein Festgottesdienst, das Thema gewählt, Ostermorgen und der lachende Engel. Aber ich muss euch vorweg gleich etwas beichten. Also heute muss ich das voraus beichten und vorwegnehmen. Ich bin für diese Predigt vor allem inspiriert worden von Wilhelm Busch. Also nicht den von Max und Moritz, sondern den Jugendpastor aus Essen. Ich habe eine uralte Tonbandkassette von ihm ausgegraben, also ihr könnt das nicht nachhören, irgendwo im Internet, und habe die mir nochmals gehört. Vor vielen Jahren habe ich die mal gehört, habe ich gedacht, wenn ich mal Zeit habe, wieder etwas mehr, dann mache ich daraus auch eine Predigt. Und ich warne euch vor, ich habe Riesenfreude gehabt bei der Vorbereitung. Als ich so die Gedanken mir inspirieren ließ von Wilhelm Busch, ich kann meine Freude wahrscheinlich heute Morgen nicht verkneifen über Buschs Gedanken zur Auferstehung, und ich hoffe natürlich, dass sich das auch ein bisschen auf euch überträgt, diese Freude. Und jetzt möchte ich euch einladen, dass wir den Text, wo wir dieses Lachen des Engels richtig raushören, steht nicht wörtlich, aber wir spüren es raus, aus Matthäus 28, die ersten 9 Verse. Ich lade euch ein, wer will, auch mitzulesen. Es ist immer die gleiche Übersetzung. Wir schauen immer drauf als Pastoren, wie die Bibeln an euren Plätzen. Matthäus 28, ab Vers 1. Da heißt es, nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Tages der neuen Woche, da haben wir es wieder, unser Sonntag. Das hat jetzt mit der Auferstehung gewechselt. Die Christen haben sich von Anfang an nicht am Sabbat getroffen, wie sie sich gewöhnt waren vom Judentum her, sondern durch die Auferstehung von Jesus an diesem ersten Tag der Woche, eben an unserem Sonntag. Und da kam Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz, und sein Gewand war weiß wie Schnee. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen, ihr bräucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Die Frauen waren erschrocken, aber doch voller Freude. So schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. Sei gegrüßt, sagte er. Da liefen sie zu ihm und warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Soweit der Bibeltext für heute Morgen. Wo soll ich anfangen mit der Auslegung dieser wunderbaren Geschichte? Ich möchte euch einladen, dass wir jetzt zusammen zuerst einmal den großen Felsblock, die große Steinplatte anschauen. mit der das Grab von Jesus verschlossen wurde. Dieser Felsblock, dieser Grabstein muss ja ein riesiger Stein gewesen sein. Wir lesen zum Beispiel im Lukas-Evangelium, auch die Frauen zum Grab kamen, dass sie sagten, wer wälzt uns diesen Stein weg? Er war so riesig, vielleicht haben sie sogar probiert. Es waren ja mehrere Frauen miteinander gegen diesen Stein gedrückt. Und eine vierte oder fünfte hat vielleicht mit einem Knebel gewartet, bis er einen Zentimeter sich bewegte, dass er darunter gehen konnte, damit sie da so langsam diesen Stein wegwälzen konnte. Aber der war einfach zu groß, dieser Stein, und er war zu schwer, ein riesiger Stein. Und ich lade euch heute Morgen ein, dass wir als erstes mal diesen großen Stein näher miteinander anschauen. Denn diese Steinplatte sollte ursprünglich einmal wie ein Denkmal der Feindschaft gegen Jesus sein. Das war seine erste Bedeutung dieses großen Felsblockes. Er sollte wie ein Denkmal der Feindschaft gegen Jesus sein. Dieser Stein sollte proklamieren, Jesus ist definitiv erledigt. Und als dieser große Felsbrocken vor das Grab gerollt wurde, da haben die Feinde von Jesus gejubelt. Das war ja vor allem die religiöse Elite, die Schriftgelehrten und auch die Pharisäer. Sie haben gejubelt, jetzt ist dieser Jesus endgültig tot. Jetzt ist er versenkt, endgültig hinter dieser Steinplatte. Ein Denkmal der Feindschaft gegen Jesus. Ja, warum denn Feindschaft? Jesus hatte durch sein Reden und auch durch sein Wirken die Macht und die Autorität der Schriftgelehrten, der Oberen, des Volkes massiv ins Wanken gebracht. Und diese Schriftgelehrten, das waren nicht nur religiöse Leute, die haben ja auch davon gelebt, dass sie Macht hatten über das Volk. Und Jesus hat das durchkreuzt. Jesus ließ sich nicht in ihr religiöses Schema hineinpressen. Und deshalb ist der Hass dieser religiösen Elite gewachsen gegenüber Jesus. Und sie haben beschlossen, diesen Jesus jetzt endlich einmal aus dem Weg zu räumen. Und das ist ihnen endlich gelungen. Und deshalb, dieser Stein war ursprünglich so wie ein Denkmal der Feindschaft diesem Jesus gegenüber. Man könnte mit anderen Worten auch sagen, diese Steinplatte sollte wie eine gewaltige Faust sein, die dieses Grab von Jesus für immer verschlossen hält. Zudem war dieses Grab auch noch verschlossen worden oder versiegelt worden mit dem Siegel des römischen Gouverneuren von Pilatus. Und zudem sollten ja auch noch schwer bewaffnete Soldaten dafür sorgen, dass dieser Stein bleibt, wo er ist. Sehen wir ihn im Geist, diesen Stein. Der steht da, riesengroß, fest und unbeweglich. Wenn dieser Stein hätte sprechen können, hätte er gesagt, ich bin von höchster Stelle autorisiert, dieses Grab endgültig zuzuhalten. Und jetzt wage ich einen Zwischenruf. Ja, wer waren denn eigentlich diese Feinde von Jesus? Diese Bösen, die veranlasst haben, dass dieses Denkmal hier steht, vor dem Grab von Jesus, fest verschlossen mit einem großen Stein. Wer waren eigentlich diese Feinde von Jesus? Wir sagen ja schnell, ja, das waren diese Schriftgelehrten, das waren die Bösen, das waren die Pharisäer, waren die Bösen, die religiöse Elite. Vielleicht sagt jemand sogar, ja, da ist der Teufel dahinter. Und das stimmt alles, das ist nicht falsch, aber es ist ein bisschen zu billig, das nur so zu sehen, ein bisschen zu einfach. Es gibt nämlich noch mehr Böse, es gibt noch mehr Feinde von Jesus. Ja, wer sind denn die Feinde von Jesus? Jesus hat es selbst einmal gesagt, und wir lesen es im Johannes 1, Vers 11, da steht symbolisch, da kommt eine weitere Dimension von Feindschaft dazu, wo es heißt von Jesus, er kam in seine Welt. Jesus kam zu seinem Volk, zu seinem Eigentum, er kam zu seinen Menschen Und was ist passiert? Statt dass alle gejubelt hatten, endlich kommt unser Erlöser, heißt es schon im Johannes 1, Vers 11. Aber die Menschen wiesen ihn ab. Das heißt, wenn wir ganz ehrlich sind, wir alle gehören eigentlich zu diesen Feinden von Jesus. Obwohl wir damals nicht gelebt haben, aber wir alle waren eigentlich auch dabei, als vor der Kreuzigung die Menge gerufen haben, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das ist unsere DNA. Wir wollen sein wie Gott. Wir wollen unser Leben selbstbestimmt führen. Wir wollen nicht, dass dieser Jesus uns da hineinredet. Sogar die DNA von vielen Christen, man will in den Himmel kommen, natürlich, man will Sündenvergebung haben, aber man will nicht, dass dieser Jesus ganz konkret in mein Leben hineinredet. Und deshalb ist dieser Stein eigentlich auch mein Denkmal, auch unser Denkmal der Feindschaft gegenüber Jesus. Wenn uns das bewusst wird, dann bekommt diese Geschichte eine ganz viel tiefere Dimension. Dieser Stein ist auch mein und dein Denkmal der Feindschaft gegenüber Jesus. Deshalb steht schon am Anfang der Bibel, das menschliche Herz ist böse von Jugend auf. Und wer immer noch sagt, ja, jeder Mensch hat ja irgendwo noch einen guten Kern, dem ist gesagt von der Bibel, dass du dich selber noch nicht kennengelernt hast. Zu sagen, jeder Mensch hat doch noch irgendwo eine gute Seite, das ist eigentlich, wer das sagt, der leidet einem furchtbaren Realitätsverlust. Dieser Stein ist also als erstes ein Denkmal, oder sollte es sein, der Feindschaft gegenüber Jesus. Aber das Thema von heute Morgen lautet ja ein bisschen anders, Ostermorgen und der lachende Engel. Ja, und darüber möchte ich jetzt predigen und ich lese dazu nochmals den Vers 2. Wo es heißt, plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen, zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Wilhelm Busch sagt dazu, gestatten Sie mir jetzt ein bisschen menschlich über göttliche Dinge zu reden. Und das möchte ich heute Morgen auch tun. Er sagt dann weiter, was muss wohl dieser riesige Engel für einen Riesenspaß gehabt haben? Am Ostermorgen. Als er von Gott, vom lebendigen Gott, den Auftrag bekam, brich hinein in diese dreidimensionale Welt und reiß diese Felsplatte vom Grab und bereite so meinem Sohn den Weg, dass ich, der allmächtige Gott, meinen Sohn von den Toten auferwecken kann. Und dann sagt Wilhelm Busch in seiner originellen Art, ich sehe im Geist, wie dieser Engel dahin braust zum Grab. Ich sehe ihn im Geist. Und wie sieht er ihn? Lachend, lachend, lachend. Sehen wir ihn auch? Ich habe das noch nie vorher überlegt, dieser Engel. Ich sehe im Geist, wie er hinbraust zu dem Grab, lachend, lachend, lachend. Der Engel kann sich fast nicht erholen vor Lachen. Warum denn? Dieser Engel lacht, weil er daran denkt. Sieh dir diese schwer bewaffneten Soldaten an, die da dieses Grab bewachen, die kümmern mich doch nichts. Die können das Vorhaben Gottes doch nicht hindern. Und er lacht, weil er denkt, die Soldaten frage ich nicht zuerst, ob ich das tun darf. Der Engel lacht und braust weiter zum Grab und denkt, auch die Allmächtigen in Rom, die Allmächtigen vom Römischen Reich, die habe ich auch nicht gefragt, ob sie einverstanden sind, ob sie eine Bewilligung geben würden, dass ich jetzt als Engel dieses Urteil des Prokurators Pilatus annulliere, einfach auflöse. Der Engel lacht bei diesem Gedanken und sagt, ist doch herrlich, ich habe die in Rom auch nicht gefragt. Er lacht weiter, als er zu diesem Grab hinbraust, weil er denkt, auch die Priester habe ich nicht gefragt, die ganze Kirche frage ich nicht, ob sie einverstanden sind, ob diese Auferstehung von Jesus in ihr religiöses Konzept passt, das religiöse Leben zu fördern. Er braust dahin und lacht, die frage ich auch nicht, alle Priester und die ganze Kirche. Er lacht weiter, als er dahin braust zu diesem Grab, weil er denkt, auch das Zentrum der naturwissenschaftlichen Fakultät in Athen, die frage ich auch nicht. Da holen wir nicht zuerst noch ein Gutachten ein, wie sie wohl eine Auferstehung von Jesus in ihr Geschichts- oder Menschenbild und Weltbild einzuordnen gedenken. Das machen wir auch nicht. Und er braust weiterhin lachend zum Grab und hebt diesen riesigen Stein vom Grab von Jesus einfach weg und sagt, ist doch fantastisch, Gott stellt diese Welt einfach vor vollendete Tatsachen. Lesen wir auch in diesem Text zweimal. Plötzlich. Ist doch herrlich. Der lebendige Gott stellt diese Welt einfach vor seine vollendeten Tatsachen. Und so ist es angemessen für diesen großen Gott. So ist es angemessen für unseren Erlöser Gott. Er stellt die Welt einfach vor vollendete Tatsachen. Und so ähnlich muss der Engel gedacht haben, als er also hingeht, hinbraust zum Grab und eben diesen gewaltigen Stein wegschiebt vom Grab von Jesus. Und jetzt, was ist passiert? Wir haben es gelesen. Die Erde begann plötzlich zu beben. Die Soldaten fallen in Ohnmacht. Die schwer Bewaffneten, der Pilatus ist völlig verlegen, die Priester sind ratlos, sie sind so ratlos, dass sie ihnen nichts anderes in den Sinn kommt, als diese Soldaten mit Schweigegeld, mit Schmiergeld abzuspeisen. Und jetzt setzt sich dieser Engel majestätisch auf diesen weggeschobenen Grabstein. Warum setzt er sich wohl auf diesen Stein? Ist er müde von seiner Arbeit? Nein, es hat doch einen ganz anderen Grund. Diese Felsenplatte, die vorher ein Zeichen der Ablehnung, der Feindschaft von Jesus war, wurde jetzt mit einem Moment zu einer Kanzel. Zu einer Kanzel. Und zwar von einer Kanzel, von der zuerst diese gewaltige Botschaft der Auferstehung in diese Welt hinein verkündigt wurde. Diese Botschaft, die dieser lachende Engel wohl triumphierend proklamiert hat, von seinem Stein, von seiner Kanzel. Vom Stein der Feindschaft, die mit einem Mal zur Kanzel geworden ist. Und er sagt unter anderem sieben ganz entscheidende Worte. Er sagt, er, dieser Jesus, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Diese sieben Worte. Es ist interessant, all die Evangelisten, die Ostern, die Auferstehung von Jesus beschreiben, die tun das ja aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, wie mit verschiedenen Kameras, wo sie das gleiche Ereignis aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten und beschreiben. Zum Teil hat man den Eindruck, passt das überhaupt zusammen? Aber es passt zusammen und vor allem in einem Punkt, da schreiben drei von vier Evangelisten es wortwörtlich gleich, nämlich diese sieben Worte. Das ist die Schnittstelle der Auferstehung, Botschaft. Das ist die Schnittstelle von Ostern. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und wie viele Christen haben seit Generationen dieses Bekenntnis nachgesprochen, nachgesungen, haben wir heute Morgen auch schon gemacht, nachgejubelt. Warum? Weil sie persönlich erlebt haben, wie dieser auferstandene Jesus selber in ihr Leben gekommen ist und ihr Leben verändert hat. Und das begann ja bereits mit den ersten Jüngern. Nach dem Tod von Jesus haben sich die engsten Jünger von Jesus verkrochen in ihre Häuser, waren völlig verängstigt. Und dann durch die Auferstehung und dann vor allem danach Pfingsten ist aus diesen verängstigsten Jüngern plötzlich mit einem Schlag sind daraus mutige und standhafte Bekenner des Evangeliums geworden. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Genau das haben seither Tausende von Christen, Generationen von Christen erlebt. Jesus selber, als er auferstanden in ihr Leben getreten ist und ihr Leben verändert hat. Seither haben Tausende von selbstsüchtigen Menschen deshalb ihre Verletzungen bei Jesus abgelegt und haben Menschen, die sie nicht mochten, plötzlich zu lieben begonnen. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Seither haben Tausende von Alkoholikern und auch Tausende von Drogensüchtigen sind durch diesen auferstandenen Jesus frei geworden von ihrer Sucht. Ich mag mich gut erinnern, als ich noch in der Schweizer Armee war, einem Wiederholungskurs. Früher war es in der Schweizer Armee so, ich weiß nicht, wie es heute ist, ich kann nicht für diese Zeit reden, ich bin schon im letzten Jahrtausend ausgemustert worden. Aber damals war so, Hauptbeschäftigung in der Schweizer Armee ist warten, warten und nochmals warten. Und ich habe das zum Teil sehr geschätzt, weil da kam man auf ganz gute Themen zwischendurch, mit Leuten, mit denen man ja sonst nie in Kontakt kommt. Das ist das Spannende vom Militärdienst. Das hat mich immer fasziniert. Da kommen Leute zusammen, die man privat nie treffen würde, die sich nie freiwillig zusammenfinden würde und alle im gleichen Gewand. Das hat mich fasziniert. Und wir mussten wieder einmal warten. Und wir waren eine Gruppe von Männern. Und da fing einer an, plötzlich war Jesus das Thema. Und da fangen sie so an, ein bisschen zu spotten. Ja, dieser Jesus ist jemand für Leute, die einen schwachen Selbstwert haben. Das kann man nicht ernst nehmen. Das ist ein Hirngespinst, dieser Jesus, so und ähnlich tönt es. Und da war ein anderer Kollege da, der hat begann plötzlich seine Geschichte zu erzählen. Er hat ihnen allen erzählt, ich war schwer drogensüchtig. Ich hing an der Nadel, ich war total verschuldet. Mein Leben hing noch einem Faden. Und dann habe ich erlebt, wie Jesus mein Leben verändert hat. Ich bin heute verheiratet, ich habe Familie und Kinder und habe eine geregelte Arbeit. Wow, ich sehe jetzt noch die Situation dort. Das war ein betretenes Schweigen. Und diese spottenden Männer haben alle so hilflos an den Boden geguckt. Da konnte niemandem etwas sagen dagegen. Dieser auferstandene Jesus hat mein Leben völlig verändert. Ich bin von der Drogensucht freigekommen. Und so singen und jubeln es seit Generationen Tausende von Christen. Tausende von Menschen haben ihre Vergangenheit bereinigt, haben ihre Sünde bereut bei diesem Jesus und haben bei Jesus Vergebung erfahren. Nicht nur Vergebung, haben auch Heilung erfahren von ihren inneren Verletzungen. Von ihren tiefen Verletzungen. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Und weil Jesus tatsächlich auferstanden ist und weil Jesus lebt, und damit hat er bewiesen, dass er ein solides Fundament für unser Leben ist. Und das freut mich so an Ostern. Ich möchte nicht ein Fundament haben für mein Leben, das, wenn es ums Hauen und Stechen geht, zerplatzt wie ein Ballon. Sondern ich möchte ein Fundament haben, das auch trägt in den schwersten Stunden unseres Lebens. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und deshalb, es ist kein Zufall, dass drei der vier Evangelisten, die von Ostern berichten, genau wortwörtlich die gleiche Formulierung brauchen. Weil das ist der Kernsatz, wo alle Verkündigung des Evangeliums darin verankert ist bis heute. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Ihr könnt es nachlesen in der Apostelgeschichte. Was haben die Apostel gepredigt nach Pfingsten? Es war immer im Zentrum, diesen gekreuzigten Jesus hat Gott wieder auferweckt von den Toten. Das war und bleibt die Kernbotschaft des Evangeliums. Warum? Daran hängt unsere Rettung von den Sünden, darin hängt jede Rechtfertigung vor Gott, daran hängt jede Wiedergeburt. Daran hängt jede Gewissheit im Glauben, weil Jesus lebt, darf ich gewiss sein, dass ich zu ihm gehöre. Und daran hängt letztendlich auch unsere ganze Zukunft. Weil Jesus auferstanden ist, werden auch wir auferstehen und ewig bei ihm sein. Gerne möchte ich euch jetzt fragen, könnt ihr ein bisschen nachvollziehen, warum Wilhelm Busch diesen Engel als lachenden Engel beschrieben hat, der einen Riesenspaß hatte, zum Grab hinzubrausen und diesen riesigen Stein vom Grab wegzuwälzen. Wilhelm Busch beschreibt diesen Engel aber auch als armer Engel. Armer Engel. Warum ist der lachende Engel auch ein armer Engel? Ich will es euch lesen noch einmal, Vers 6 bis 7. Wo der Engel also sagt zu diesen Frauen, er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann sagt er weiter, und dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus und ihr werdet ihn dort sehen, zusammen mit den Frauen, die waren ja immer zusammen, die engsten Jünger und diese Frauen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Wir können uns ja gut vorstellen, wie dieser Engel sich gefreut hat, diesen bedrückten Frauen am Ostermorgen diese herrliche Botschaft zu sagen, Jesus lebt. Jetzt haben wir gelesen, gleichzeitig hat ja dieser Engel jetzt auch noch einen göttlichen Auftrag ausgeführt. Er hat die Frauen angewiesen, und zwar nicht von sich aus, sondern aufgrund eines göttlichen Auftrages, geht jetzt nach Galiläa. Und dort in Galiläa, dort werdet ihr, die Jünger und auch die Frauen, diesen je auferstandenen Jesus dann sehen. Und dann sagt er sogar zu, ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Und jetzt sagt Wilhelm Busch, es ist ein armer Engel. Warum ein armer Engel? Ganz einfach aus dem Grund, weil Jesus diesem Engel kurzerhand jetzt in den Rücken fällt. Weil er diesem Engel kurzerhand jetzt in den Rücken fällt. Der Engel hat gesagt, im Auftrag Gottes, geht nach Galiläa, und das ist ja ziemlich weit weg. Dort werdet ihr den Jesus, dem Auferstandenen, begegnen. Und jetzt heißt es weiter in unserem Text, dass Jesus diesen Frauen bereits begegnet nach ein paar Schritten. Ich lese das noch einmal. Verse 8 und 9. Die Frauen waren erschrocken, haben den Auftrag gehört, sie haben gehört, Jesus ist auferstanden. Sie waren erschrocken, aber doch voller Freude. Und so schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen das alles zu berichten. Plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. Seid gegrüßt, sagte er. Da scheint etwas falsch gelaufen zu sein, oder nicht? Wenn wir diese Stelle jetzt miteinander vergleichen. Jesus selber hat den Auftrag Gottes gleich annulliert, hat ihn missachtet. Schon nach ein paar Schritten, vorher hat er gesagt, geht nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Und jetzt begegnet er ihnen schon nach ein paar Schritten. Jeder menschliche Kurier und jeder Angestellte, die Engel sind ja angestellt bei Gott, die würden sich ärgern. Die würden sagen, das ist doch überhaupt nicht fair, wenn man einen Auftrag bekommt vom Chef, ihn gehorsam ausführt und noch schon ein paar Minuten tut derselbe Chef diesen Auftrag annullieren. Da ist doch irgendetwas schiefgelaufen. Da fällt gewissermaßen Jesus diesem Engel in den Rücken. Und genau das macht Jesus. Warum macht er das? Jesus ist doch die fairste Person, die es gibt im Universum. Jesus ist doch die gerechteste Person, die es gibt im ganzen Universum. Es gibt eine Erklärung dafür, warum Jesus das tut, diesem Engel einfach so in den Rücken schießt. Es ist die Ungeduld von Jesus.
dass er diesem Engel in den Rücken fällt. Das ist die Ungeduld von Jesus. Jesus konnte mit anderen Worten kaum mehr warten, um selber diesen verängstigten Frauen seinen Trost und seine Freude in ihr Leben zu bringen. Und deshalb fällt er diesem Engel gewissermaßen in den Rücken. Und da zeigt sich uns ein wunderschöner Wesenszug von Jesus bis heute. Jesus, der Auferstandene, will nämlich ganz enge Gemeinschaft mit seinen Jüngern pflegen noch heute. Jesus sehnt sich nach ganz enger Gemeinschaft mit uns. Jesus sehnt sich danach, immer wieder Zeit mit uns, seinen Jüngern, zu verbringen, um seine Freude, um seinen Trost in unser Leben hineinzubringen. Und deshalb ist diese Ungeduld, die wir sehen von Jesus, eigentlich nur eine positive Ungeduld, weil er sich sehnt nach dieser engen Gemeinschaft. Damals mit diesen Frauen. Er konnte nicht mehr warten bis nach Galiläa, die mussten ja lange wandern. Und so ist es noch heute. Jesus drückt das auch sehr schön im hohen priesterlichen Gebet aus, in Johannes 17, Vers 24, da sagt er: Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Natürlich gilt das auch für den Himmel, aber das fängt schon hier an. Ich will, das ist sein tiefster Wunsch. Die, die zu mir gehören, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Ich sage noch einmal, natürlich kann man das für den Himmel auch sehen, aber das beginnt schon hier. Jesus will uns immer wieder, noch heute, seine Herrlichkeit zeigen. Ein Ausleger hat einmal gesagt, ein Bibelausleger, den ich sehr schätze: Jesus sehnt sich vermutlich mehr nach uns, als wir nach ihm. Ist das nicht gewaltig? Er sehnt sich mehr nach Gemeinschaft, enger Verbindung mit uns. Er sehnt sich mehr, Zeit mit uns zu verbringen, als wir das tun. Und deshalb hat sich dieser Engel bestimmt nicht geärgert, als Jesus ihm in den Rücken fiel. Er hat sich bestimmt gefreut über diese positive Ungeduld von Jesus, über diese Sehnsucht von Jesus, diese Liebe von Jesus. Er will den Seinen immer möglichst nahe sein. Und ich möchte euch fragen, wollen wir das mitnehmen von diesem heutigen Ostermorgen? Wollen wir das mitnehmen in unseren Alltag? Und sagen, ich will nicht nur ein religiöser Christ sein. Ich will nicht nur ein Traditionschrist sein. Ich will nicht nur ein Reliquienchrist sein. Aber was ist denn das, ein religiöser Christ? Ein Reliquienchrist? Ich möchte euch so zeigen, was war noch drin im Grab, als Jesus von den Toten auferstanden war. Da waren noch Dinge drin, auf die die religiösen Menschen sehr scharf sind. Ihr seht einiges auf diesem Bild. Was war drin? Die anderen Evangelien beschreiben uns das. Da war zum Beispiel noch ein Schweißtuch drin in diesem Grab, das Jesus ums Haupt gewickelt war. Da waren noch andere Grabtücher da, die zurückblieben, die Jesus getragen hatte. Vielleicht, wir wissen es, war vielleicht, wenn man alles genau untersuchte im Grab, vielleicht noch ein Holzsplitter zu finden vom Kreuz, der da auch noch mit reinkam. Vielleicht, ich weiß es nicht, hätte man noch einen abgebrochenen Nagel gefunden vom Kreuz. Wir wissen es nicht, aber solche Dinge nehmen gerade die religiösen Menschen gern mit nach Hause und stellen das aus und legen das in eine schön geschmückte Vitrine und sind stolz: Ich habe noch einen Splitter vom Kreuz Jesu. Das hat nicht jeder. Und wenn man so religiös in Stimmung ist, geht man vorbei bei dieser so schön dekorierten Vitrine irgendwo in einer Ecke im Haushalt und schwelgt in seinen religiösen Gefühlen. Aber wenn es ums Hauen und Stechen geht im Leben, wenn zum Beispiel der alte Groll wieder kommt, dann beweihräuchert man den. Man beweihräuchert und kultiviert seine alten Verletzungen. Und dann merkt man ganz wenig, dass dies oder gar nichts mehr, dass dieser Jesus wirklich auferstanden ist. Das ist die Visitenkarte von religiösen Christen, von Traditionschristen, von Reliquienchristen. Man freut sich an allen Formen um Jesus. Aber wenn es ums Hauen und Stechen geht im Leben, dann sieht man nichts von diesem auferstandenen Jesus. Dann bewirtschaftet man seinen Groll und seine alten Verletzungen. Wollen wir das mitnehmen heute Morgen? Ich will es mitnehmen. Ich will kein Reliquienchrist sein. Ich will nicht nur ein religiöser Christ sein, sondern ich will ein lebendiger Christ sein. Ein Christ, der immer möglichst nah am Herzen von Jesus bleibt. Möglichst nah am Herzen von Jesus bleibt. Im Bewusstsein, dass er sich ja noch viel mehr um meine Nähe sehnt. Ich will ein Christ sein, der immer wieder neue Zeit mit diesem Jesus, diesem auferstandenen Jesus verbringen will. Damit er immer wieder neu seine Freude, seine Auferstehungskraft in mein Leben bringen kann. Es gibt ein altes Lied, das ich sehr, sehr schätze. Das heißt, im Refrain heißt es immer wieder, Herr, lass mich immer Heimweh haben, wenn ich nicht nah genug bei dir bin. Das wünsche ich mir und uns allen. Herr, lass mich immer Heimweh haben, wenn ich nicht nah genug bei dir bin. Und das ist ja das Großartige am Evangelium. Ich möchte abschließen mit Galater 2, Vers 20, wo das ja wunderbar beschrieben ist, wo es heißt, mein altes Leben ist mit Christus gestorben. Darum lebe ich nicht mehr mit meinem alten Groll, mit meinen alten Verletzungen, sondern Christus lebt in mir. Was heißt das ganz praktisch, wenn ich am Morgen aufstehe? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es so, ich stehe meistens schlecht auf oder mit schlechten Gedanken. Vielleicht bombardieren dich auch am Morgen beim Aufstehen schon wieder negative Gedanken oder alter Groll kommt wieder auf. Und jetzt darfst du dich unerschrocken darauf berufen, mein altes Leben mit meinem Groll, mit meinen schlechten Gedanken ist mit Christus am Kreuz gestorben. Nicht mehr ich lebe mit all diesen Neigungen, die mich wieder beherrschen wollen. Alter Groll, alte Verletzungen, alte Neigungen zur Sünde. Nicht mehr ich lebe mit diesen Dingen, sondern Christus lebt in mir. Und so wird deine und meine Identität in Christus immer wieder neu gefestigt und gestärkt. Und eben die alten Dinge, die mir wieder ins Leben kommen wollen, die verlieren ihre unwiderstehliche Kraft. Ich lebe zwar noch, aber Christus lebt in mir. Und wie du dich darauf berufst, wird deine Identität in Christus gestärkt. Und so bringt Jesus immer wieder neu seine Freude, seinen Trost, seine Auferstehungskraft in mein und in dein Leben hinein. Und deshalb können wir eigentlich Ostern jeden Tag feiern. Jeden Tag, nicht nur heute. Wenn wir das immer wieder beherzigen. In den Spannungsfeldern des Alltags, mein altes Leben, was da wieder hochkommen will, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Aber ihr Lieben, wir müssen es eben auch tun, uns darauf berufen. Es nützt nicht, wenn wir das nur da oben im Kopf haben, sondern wenn es kommt, dann berufe ich mich darauf. Mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben. Darum lebe ich nicht mehr mit diesen alten Dingen, die immer wieder hochkommen, sondern Christus lebt in mir. Haben wir das verstanden? Dann haben wir Ostern verstanden. Und dann können wir Ostern jeden Tag neu feiern. Amen. Ich möchte gerne noch mit euch beten, darf ich euch bitten, dazu aufzustehen. Herr Jesus, du bist der Auferstandene und wir danken dir, weil du auferstanden bist, du auch hier anwesend heute Morgen. Und wir danken dir, dass deine Auferstehung nicht nur einfach eine Einbildung ist, wie das gestern sogar im Radio von einer Theologin gesagt wurde, sondern dass deine Auferstehung auch wirklich dokumentiert ist. Danke, dass Paulus sagen konnte in seinem Wort, im Korintherbrief, dass du 500 oder mehr als 500 Menschen erschienen bist nach deiner Auferstehung. Und er konnte sogar sagen, von denen etliche noch leben, Augenzeugen, damals, die man fragen konnte. Vielen Dank, dass deine Auferstehung so gut dokumentiert ist und wir ganz sicher sein dürfen, dass du auferstanden bist. Und Herr Jesus, wir möchten dir ganz herzlich danken, noch mehr, dass wir jeden Tag diese Erfahrung machen dürfen, auch in unserem Leben, dass du auferstanden bist, indem du immer wieder neu deine Kraft und deine Freude und deinen Frieden in unser Herz hineingießt, auch in den Spannungsfeldern von unserem Alltag. Und Herr Jesus, wir möchten dich bitten, dass du uns immer wieder den Mut schenkst, uns auch darauf zu berufen, dass du jetzt in uns lebst. Amen.